Frauen sind die Vorreiterinnen für eine nachhaltige Mobilität.
Eine feministische Stadtplanung schaut gezielt darauf, wer welche Bedürfnisse hat. Ich muss einer Gruppe den Apfel reichen und einer anderen Gruppe sagen, tut leid, deine Bedürfnisse werden jetzt zurückgestellt. Und darum ist diese Genderbrille wichtig.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Na, Ita, was denkst du? Womit bin ich angereist?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage.
Denk mal scharf nach.
Also es kann nur eines sein, F wie Fahrrad.
Ach, ja, oder V wie Velo.
Okay, V wie Velo und ich B wie Bahn. Also, wir sind zwei ganz typische Frauen eigentlich.
Ja, typische Frauen oder Vorreiterinnen, das sagte ja Juliane Krause. Wir haben sie vorhin gerade schon gehört, die Braunschweiger Verkehrsplanerin. Sie ist zu Gast heute bei 50-50 und erzählt uns von ihrer Arbeit, bei der sie ja den Blick von Frauen ganz besonders mitdenkt.
In diesem Jahr geht es nämlich bei 50-50 um die Frage, wie wir gemeinsam eine geschlechtergerechte, nachhaltige und lebenswerte Zukunft gestalten können. Und dazu schauen wir uns an, wie Frauen Städte neu denken und lernen wieder einmal von einer Pionierin. Dieses Mal ist es Eva Keil. Als feministische Stadtplanerin hat sie Wien zu einer Stadt der kurzen Wege gemacht. Eine Vorzeigestadt ist es, was Lebensqualität, Sicherheit und Mobilitätsmöglichkeiten angeht.
Und davon erzählt sie uns dann gleich im Interview.
Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Ita Niehaus
und Andrea Schwietzer.
50-50.
Okay, also wir sind jetzt hier vorbildlich zu Fuß und mit der Bahn und mit dem Fahrrad angereist. Aber du hörst es, Ita, im Hintergrund noch. Noch werden unsere Straßen von Autos beherrscht.
Ja, und auch weil die Städte weltweit vor allem von Männern geplant werden. Und das hat Folgen, gerade auch für Frauen, nicht nur, weil sie öfter zu Fuß gehen, mehr Nahverkehr und Fahrrad nutzen. Viele Stadtplaner haben zum Beispiel weniger im Blick, wie sie die Care-Arbeit, also die Sorgearbeit für die Familie zum Beispiel, durch entsprechende Planung erleichtern können.
Ja, aber was genau ist denn jetzt Gender Planning? Also eine geschlechtergerechte Stadtplanung? Wenn man so mit Menschen spricht, dann fällt ja den meisten erstmal ein, dass es da um mehr Sicherheit gehen muss. Also vor allem nachts zum Beispiel, wenn ich da an bessere Beleuchtung auf Straßen und in Parks denke.
Ja, da könnte ich jetzt viel erzählen, Andrea. Und auch über die Entstehung, wie das Ganze eben entstanden ist. In den 80er, 90er Jahren war das Thema ja schon mal ganz aktuell. Und ja, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Im Grunde ist es ganz einfach. Da geht es um eine gendersensible Stadtplanung. Und sie hat das Ziel, dass alle Menschen in ihrer ganzen Vielfalt in Städten gleichberechtigt und gut leben können.
Also das heißt, ob ich jetzt die Mobilitätswende plane, Parks oder Wohnviertel. Also ich versuche immer dabei, die Bedürfnisse aller sozialen Gruppen und Geschlechter zu berücksichtigen.
Genau. Und davon sind wir natürlich noch weit entfernt.
Ja. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat das Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Verkehrs- und Stadtplanung eine eher untergeordnete Rolle in Niedersachsen gespielt.
Aber das ändert sich gerade, das sagt Caroline Oppermann, Pressesprecherin im niedersächsischen Verkehrsministerium.
Und zwar ganz einfach, weil wir durch diverse Bausteine die Mobilitätswende einläuten wollen. Wir müssen es schaffen, dass gerade in den Städten nicht mehr nur das Windschutzscheibenprinzip zählt, sondern vielmehr mit Blick auf den Mobilitätsmix auch auf Verkehrsträger gesetzt wird, die nicht, wie das Auto, größtenteils männlich geprägt sind.
Ja, denken wir zum Beispiel ganz konkret an sowas wie das 49-Euro-Ticket für Bus und Bahn oder die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken oder wer sich eine Karte fürs Theater, die Oper oder ein Konzert kauft, kommt mit dem Ticket ja auch oft ganz umsonst mit der Stadtbahn zur Location. Also es gibt tatsächlich Ansätze, Mobilität in Niedersachsen nachhaltig und bezahlbar zu gestalten. Ja, und das wird ja auch deutlich bei den barrierefreien Zugängen, die heute viel öfter mitgedacht werden.
Weißt du was, mir fällt immer häufiger dieses Fahrrad auf, was von Memolife kommt. Ja. Also das ist so ein Online Fairtrade-Bio-Versand. Und da kannst du dir die Einkäufe mit dem Lastenrad bringen lassen, habe ich auch schon gemacht. Habe mich riesig gefreut, als der Typ da so hochgekommen ist in den vierten Stock. Und ja, Lastenräder sind überhaupt ein großes Thema. Es gibt ja auch in Hannover zumindest immer mehr Möglichkeiten, Lastenräder zu mieten.
Und das sind tolle Entwicklungen der letzten Jahre, klar. Und auch auf Bundesebene wird das Thema ja angegangen. Aktuell zum Beispiel wird am vierten Gleichstellungsbericht gearbeitet, und zwar unter dem Motto Gleichstellung in der ökologischen Transformation. Also die Bundesregierung spricht immerhin dabei von einem Zukunftsthema.
Ja, aber Zukunftsthema, das klingt gerade so, als stünde Deutschland international gesehen noch ziemlich am Anfang der Entwicklung.
Das war auch meine Vermutung. Also habe ich Monika von Palubicki gefragt, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, ist nämlich Vorstandsmitglied beim Deutschen Frauenrat und leitet dort den Fachausschuss zum Thema. Und die Niedersächsin ist nicht zufrieden, wie Deutschland so im internationalen Vergleich dasteht.
In der Umsetzung hapert es.
In anderen Ländern sind kommunale Maßnahmen im Klimaschutz schon viel weiter fortgeschritten, sagt sie.
Ich nenne zum Beispiel mal Wien, die ein Verkehrsschutzkonzept haben für die Wiener Innenstadt, das ausgerichtet ist auf die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie haben junge Familien mit einem Ticket zur Geburt des ersten Kindes dazu animiert, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und eben wegzugehen von der Nutzung des eigenen Pkw. Und solche Maßnahmen wünsche ich mir hier auch.
Ja, Wien, das ist ja für viele die Stadt, das Best-Practice-Beispiel schlechthin in Europa. Die denken bei der Mobilitätswende-Care-Arbeit tatsächlich selbstverständlich schon mit, weil dort Gender-Planning seit langem Teil der Verkehrs- und Stadtplanung ist.
Das hat vor allem mit einer Frau zu tun. Natürlich nicht nur mit einer, da ist ein ganzes Team, da sind viele Menschen, aber sie ist wirklich eine ganz wichtige Impulsgeberin, die immer auch gepusht hat. Eva Keil, Obersenatsrätin und Expertin für frauengerechtes Planen und Bauen im Amt für strategische Planung in Wien. Und ihr Credo ist, es geht darum, die Lebensqualität und Alltagsperspektiven der Menschen in den Fokus zu rücken.
Ja, und dann ist natürlich die spannende Frage, wie kann das gelingen? Also was können wir von den Erfahrungen in Wien lernen?
Und das erzählt Eva Keil jetzt im Interview. Zuerst wollte ich aber von ihr wissen, auf was sie nach mehr als 30 Jahren Gender Planning besonders stolz ist.
Im internationalen Vergleich ist es sicher die geschlechtssensible Parkgestaltung, weil da wirklich ein quasi idealtypischer Prozess gelungen ist, von einer Analyse, einer sozialräumlichen Beobachtung zu erkennen, wir haben da ein massives Problem, dass wir weniger Mädchen in den Parks haben als Burschen oder Knaben ab einem bestimmten Alter, zur Realisierung von Pilotprojekten, vier von denen wirklich unter aktiver Beteiligung von Mädchen und einer Evaluierung dieser Projekte und daraufhin der Formulierung von Planungsempfehlungen. Und heute kann man wirklich sagen, dass jede Neu- oder Umgestaltung von Parks und Spielplätzen öffentlichen diesen Richtlinien folgen. Nach meinem Überblick ist das nur immer sozusagen ziemlich einzigartig, obwohl das ja eigentlich ganz leicht von jeder Kommune umsetzbar wäre, weil ja Parks und Spielplätze immer im städtischen Eigentum sind. Worauf wir noch stolz sind in Wien, ist, dass wir wirklich sehr frühzeitig durch Datenanalyse, durch eine Ausstellung, wem gehört der öffentliche Raum, Frauenalltag, in der Stadt bereits vor 30 Jahren begonnen haben, die Fußgängerinneninteressen wirklich auch zum Thema der Verkehrsplanung zu machen. Das heißt, in Wien ist dieses Thema Qualität des öffentlichen Raums, Fußgängerverkehr als die vierte ernstzunehmende Verkehrsart in der Mobilitätsplanung wirklich von Frauenseite her ausgegangen.
Und trotzdem ist es immer noch nicht selbstverständlich. Warum sollte eine ökologische und nachhaltige Stadtplanung also auch feministisch sein? Warum reicht es nicht aus, einfach alle Menschen zu berücksichtigen?
Planung ist immer auch die Entscheidung von Zielkonflikten. Also alle Planenden wissen, das ist das tägliche Brot der Planenden. Meistens wird es sich nicht ausgehen, dass ich all diesen formulierten Bedarfslagen gerecht werde. Es wird immer eine Knappheit an Raum oder Zeit, wenn ich an Ampelphasen beispielsweise denke oder finanziellen Mitteln für die Ausstattung liegen. Das heißt, ich muss einer Gruppe den Apfel reichen und einer anderen Gruppe sagen, tut leid, deine Bedürfnisse werden jetzt zurückgestellt. Und darum ist diese, wir nennen es ja manchmal Genderbrille, um da in einer bildhaften Sprache zu bleiben, oder diese feministische Perspektive wichtig zu sagen, zugunsten welcher Gruppen wird da in der Regel entschieden und zu Lasten welcher Gruppen. Und das ist dann auch immer eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Und wir haben das eben in Wien auch mit diesem Slogan sozusagen formuliert, Stadt verteilen, was ein bisschen eben die, genau diesen Gerechtigkeitsanspruch und den eben aus der Geschlechterperspektive formuliert.
Jetzt vor dem Hintergrund, dass ökologische, nachhaltige Stadtplanung ja immer mehr angesichts der Klimakrise an Bedeutung gewinnt, auch in Deutschland, in Niedersachsen. Und Gender Planning ist dabei aber immer noch kein Top-Thema. Heißt das, dass es bei uns am politischen Willen fehlt? Brauchen wir mehr Frauen, mehr Expertinnen in Führungspositionen? Endlich zum Beispiel mal auch eine Verkehrsministerin in Deutschland?
Ich glaube, dass es wichtig ist, Personen an der Spitze zu haben, die bereit sind, die sozialen Dimensionen in technischen Fragestellungen zu sehen, also denen sozusagen diese sozialpolitische Dimension bewusst ist und die dann auch erkennen, dass also so diese Genderfrage, dieser differenzierende Blick sich lohnt und auch bereit zu sein, das sozusagen von den handelnden Personen einzufordern. Ich sage jetzt einmal, das kann auch ein männlicher Verkehrsminister genauso gut tun. Natürlich ist die Chance, weil viele Frauen ja sozusagen aus ihren Alltagszusammenhängen mehr Erfahrung mit Care-Arbeit oder mehr Verantwortlichkeiten mitbringen, wenn sie bereit sind, das auch sozusagen in ihren Arbeitsalltag mitzunehmen, dann ist es gut. Frau sein allein, gibt es ja auch so einen berühmten Sager, allein ist noch kein Programm. Ja, es kann genauso gut sein, dass es Frauen gibt, die sozusagen in einer männlichen Umgebung sozialisiert an die Spitze kommen und dort jetzt der bessere Mann sein will und dann sagen, mit dem Weiberkram habe ich nichts am Hut.
Also man kann es auch da nicht verallgemeinern. Aber was machen Frauen denn letztendlich anders? Sie sprechen von dem weiblichen Blick.
Ich sage ja immer, Vorurteile sind ja manchmal auch geronnene Alltagsempirie, die sind ja nicht vollkommen falsch. Dass natürlich historisch und statistisch belegt ist, die große Mehrzahl der Frauen deutlich mehr Care-Arbeit leistet als die Mehrzahl der Männer. Und das natürlich andere Anforderungen an die Stadtstruktur stellt, was jetzt eben die Nähe mit Einkaufsmöglichkeiten, die Sicherheit und den Komfort von Alltagswegen betrifft. Also statt der kurzen Wege, das ist ja nicht umsonst vor 30 Jahren von feministischen Planerinnen in Deutschland als Schlagwort geprägt worden und ist jetzt erlebt jetzt gerade das Revival als 15-Minuten-Stadt und als große Neuentdeckung. Dass das einfach total wichtig ist, dass ich diese Alltagszusammenhänge mir wirklich in einem holistischen Muster anschaue. Und wenn ich sozusagen nah dran bin an meinen Kindern in den Alltag, dann kriege ich zum Beispiel auch mit, dass für Jugendliche total wichtig ist, konsumfreie Orte und Treffpunkte zu haben, wo sie auch laut sein können, aber was für Mädchen auch wichtig ist, dass dort trotzdem nur eine gewisse soziale Kontrolle herrscht und eine öffentliche, saubere, gut benutzbare Toilettenanlage liegt, um es jetzt ganz banal runterzubrechen. Meistens wird immer der gesunde, oft männliche, erwachsene sozusagen diesen ganzen Planungsaussagen unterlegt. Ja, das ist bei der durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit von Ampelprogrammierungen. Und ich muss aber wirklich im Bewusstsein haben, und wir sind in Europa eine alternde Gesellschaft, dass wirklich Wege ganz mühselig werden können und dass man sich dessen gegenwärtig ist, was man für bestimmte Gruppen, was die in ihren Alltagsbedürfnissen einfach brauchen als Angebot.
Wenn Sie jetzt mal international schauen, welche Städte inspirieren Sie da vor allem als Stadtplanerin mit Genderblick?
Also ich denke mir immer, es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass es jetzt die Städte mit weiblichen Bürgermeisterinnen sind. Da finde ich Barcelona einfach auch sehr spannend und Paris. Nennen es vielleicht nicht immer Gender Planning, aber es ist ganz viel dann wirklich sehr genderrelevant, also so gerade für diese hitzesensibelsten Gruppen. Und dass da Barcelona erkannt hat, dass Frauen auch früher sozusagen hitzeempfindlicher werden als Männer, ja. Aber auch Umea in Schweden, also das ist eine sehr innovative mittlere Stadt, die ja sich da mit dem Thema Klimawandelanpassung auseinandersetzt und mit der wir da im Austausch sind. Die haben zum Beispiel ein mich sehr beeindruckendes Beispiel, sie sagen, sie die dieser Stadt, die sehr stark wächst und die große Industriegebiete haben, die wollen ihren Verkehr nachhaltiger gestalten. Wie kriegen die Männer in die Pendlerbusse rein und sagen, vielleicht muss man da über schickes Design arbeiten. Ja, also das nenne ich immer, sie diese Genderbrille ansetzen, sagen, das ist unser Ziel. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich tiefen Interviews mit Männern führen. Was sind die Bedingungen, dass die ein umweltfreundliches Verkehrsmittel nutzen? Ich finde es einfach total inspirierend und sozusagen das Miteinander nach den Wegen zu suchen oder das zu diskutieren. Ich glaube mittlerweile, dass eigentlich die Lösungen sozusagen dieser Umbau der Städte, was zu tun wäre, eigentlich auf der Hand liegt.
Tiefen Interviews. Also ich finde das ja ziemlich spannend. Das wird doch auch in der Marktforschung gemacht, oder? Ja, um dann tatsächlich rauszubekommen, wie wir Männer oder naja, wer auch immer da in den Autos sitzt, wie wir die zum Umsteigen bewegen können.
Ja, und wenn es wirklich das tolle Design ist, was es tatsächlich schafft. Hauptsache weniger Autos in der Stadt, finde ich, und dafür mehr Bäume als natürliche Klimaanlagen auch. Das ist nämlich ganz entscheidend für diesen Transformationsprozess, sagt auch Eva Keil.
So, und damit sind wir mal wieder beim Faktencheck.
Fakt oder Fake? Der 50-50-Check.
Privat genutzte Autos stehen fast nur rum.
Stimmt, und zwar durchschnittlich ganze 23 Stunden am Tag. Damit blockieren Autos gerade in den Städten wertvolle Flächen für eine geschlechtergerechte Stadtentwicklung. Doch langsam, ganz langsam tut sich da was. Beispiel Niedersachsen. Die Landesregierung will künftig unter anderem FußgängerInnen bei Planungen mehr in den Fokus rücken. Aber schauen wir mal.
Ohne gendersensible Stadtplanung sind Frauen und weitere verletzliche Gruppen stärker Diskriminierungen und Gefahren ausgesetzt.
Ja, ist so. Abgelegene Bushaltestellen, Unterquerungen, aber auch große, offene Plätze sind Gefahrenstellen gewaltvoller sexueller Übergriffe. Und Fallstudien aus Großstädten zeigen, gerade auch LSBTIQ-Menschen sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, weil sie Angst um ihre Sicherheit haben, berechtigt übrigens, und sich darum ganz genau überlegen, welches Verkehrsmittel sie nutzen.
Von einer geschlechtersensiblen Stadtplanung profitieren alle Menschen.
Ein ganz klares Ja. Auch wenn das vielen noch gar nicht so bewusst ist. Gender Planning macht Städte lebenswerter. Allein schon, weil diese Städte barrierefrei sind und damit auch gerechter für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator und Kinderwagen. Außerdem schaffen Sitzbänke, Parks, Spiel- und Sportplätze Raum für mehr Miteinander.
Geschlechtergerechte Stadtentwicklung und Planung ist im Mainstream angekommen.
Ja, aber auch wenn Gender-Aspekte immer öfter mitgedacht werden, da ist noch viel Luft nach oben. Ein Grund, eine Art von Geschlechterblindheit. Anders als etwa in Österreich fehlen in Deutschland oft noch Daten, getrennt nach Geschlechtern, zum Beispiel zu den Wegemustern und Mobilitätsbedürfnissen von Frauen.
Die Bundesregierung ist auf gutem Weg, ihr Ziel vom Fahrradland Deutschland bis 2030 zu erreichen.
Schön wär's oder träum weiter. Es ist zwar einiges in der Pipeline, doch laut ADFC-Schätzung sind bundesweit noch keine 50 Kilometer Radhighways fertig. Demgegenüber stehen mehr als 13.000 Kilometer Autobahn. Nur zum Vergleich: Im Radlerinnenparadies Niederlande gibt es rund 400 Kilometer Radschnellwege.
Fakt oder Fake?
Fakt oder Fake? Also bei diesen vielen Radwegen unserer Nachbarn, da fällt mir was ein. Gent in Belgien, da ist der komplette Stadtkern autofrei. Also ich wusste das schön. Ja auch nicht. Ja, habe mir das aber erzählen lassen und zwar von Anke Engelke, der Schauspielerin, ja. Kennst du ja. Und zwar in einer sehr cool gemachten Miniserie im SWR-Fernsehen.
Wir wollen Menschen besuchen, die sich schon aufgemacht haben in eine neue Zeit. Vielleicht kann man sich bei denen ja was abgucken.
Alles, was in Gent mal Parkplatz war, also in der Innenstadt, wurde einfach umgewandelt. Und jetzt kommt's, das glaubst du nicht, an einem Wochenende.
Wie haben die das denn geschafft, an einem Wochenende?
Ja, sie haben einfach Markierungen auf den Boden gemalt und Schilder aufgestellt, damit die Leute so wissen, wo sie jetzt langfahren dürfen und wo nicht mehr. Sie haben Poller aufgestellt auch zum Beispiel, damit die Autos nicht mehr überall durchfahren können. Und das war's.
Klingt wirklich fantastisch einfach.
War es aber nicht.
Nee?
Doch nicht. Genau, 2 Jahre Vorbereitung. Der Bürgermeister hat Morddrohungen bekommen und wurde unter Polizeischutz gestellt. Aber dann, als alles fertig war, kam es dann doch so weit, dass die Menschen in der Stadt ihn wirklich dafür geliebt haben.
Also er hat es einfach gemacht.
Genau. Und die Folge: In Gent gibt es jetzt 35% weniger Unfälle und rund 60% der Menschen sind aufs Fahrrad umgestiegen.
Wahnsinn. Also das ist endlich mal wieder so eine Geschichte, die Mut macht.
Und wahrscheinlich heißt deshalb auch die Doku-Reihe Es geht auch anders. Und die kann man sich angucken in der ARD-Mediathek.
Gent ist also eine besonders tolle Fahrradstadt und das würde auch ihr gefallen. Juliane Krause, sie ist Verkehrsplanerin in Braunschweig, seit 20 Jahren mit ihrem Planungsbüro selbstständig und für Fahrradkonzepte in ganz Deutschland verantwortlich.
Ja, und auf das Fahrradfahren habe ich sie bei unserem Gespräch natürlich gleich angesprochen.
Ja, das war schon immer so. Also ich versuche alle möglichst meine Wege mit dem Fahrrad zu erledigen, im Alltag und in der Freizeit, auch im Urlaub. Also kenne schon sehr viele Radfernwege, wo immer Radtouren machen und auch im täglichen Gebrauch nehme ich eigentlich nur das Fahrrad, auch für kurze Wege. Also das Fahrrad aus dem Keller holen und dann zum Bäcker, da ist man teilweise schneller zu Fuß. Aber ich fahre wirklich alles mit dem Fahrrad und zu Fuß ist auch nicht so mein Ding und ÖPNV auch nicht. Also ich bin schon leidenschaftliche Radfahrerin, das stimmt.
Und Sie beschäftigen sich ja auch beruflich mit dem Fahrrad, haben, meine ich, auch schon Fahrradwege konzipiert, oder?
Ja, also das Thema Radverkehrsplanung ist ein Schwerpunkt unseres Büros. Also wir machen kommunale Radverkehrskonzepte, also auch schon mehr als 20 Jahre lang. Da hatte der Radverkehr noch nicht so den Fokus so wie heute. Also kommunale Radverkehrskonzepte, regionale Radverkehrskonzepte, Radverkehrsstrategien. Ich halte Vorträge dazu. Und aktuell hier für den Regionalverband Großraum Braunschweig. Ich komme ja hier aus Braunschweig, haben wir das regionale Radverkehrskonzept erarbeitet. Und da spielt vor allen Dingen auch das Thema Verknüpfung ÖPNV und Fahrrad eine ganz wichtige Rolle.
Wenn Sie Radverkehrswege sagen und Anschluss an den öffentlichen Verkehr, da schwingen für mich schon 2 andere Themen mit, nämlich auch der Verkehr in die Fläche hinein, also eben auch raus aufs Land, gerade in Niedersachsen ja ein großes Thema, aber auch die Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Da sind ja oft auch Frauen ganz vorne mit dabei. Also inwiefern sind die beiden Themen da bei Ihnen als Radfahrerin auch mitgedacht?
Sagen wir mal, wenn man den Radverkehrsanteil so bundesweit anguckt, dann ist der zwischen Frauen und Männern vergleichsweise. Also es sind so 11%, das unterscheidet sich nicht groß. Aber Frauen gehen eben mehr zu Fuß und fahren mehr ÖPNV. Aber wenn wir jetzt beim Fahrrad bleiben, dann ist es natürlich auch wichtig, gerade für Frauen, die ja auch überwiegend auch noch für die Haus- und Familienarbeit, die Sorgearbeit zuständig sind, dass es eben auch vernünftige Radwege gibt, sichere Kreuzungen, vernünftige Ampelschaltungen, wo dann man auch mal mit dem Fahrradanhänger, wo man das Kind drin hat oder im Kindersitz transportieren kann. Also da ist es schon wichtig und wir haben auch schon mal so aus Sicht von Frauen oder auch Menschen mit Sorgearbeit, wie dann eben vernünftige Radverkehrswege und auch Abstellanlagen auszusehen haben. Also das Fahrradparken ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass sich an Kindertagesstätten, an Schulen, an den öffentlichen Einrichtungen eben auch vernünftige Fahrradabstellanlagen haben, wo ich das Fahrrad sicher abstellen kann.
Wenn Sie jetzt auch mit Ihrer Erfahrung als selbstständige Unternehmerin und eben in diesem Bereich auch Tätige da zurückblicken auf die letzten Jahre und auf Ihre Stadt jetzt, zum Beispiel Braunschweig, aber eben auch auf Niedersachsen. Was hat sich denn da wirklich getan in der Zeit?
Ja, allzu viel nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sind ja noch dabei und steht da drauf und höhlt den Stein. Also ich würde mal so sagen, was das Thema Radverkehrsplanung anbetrifft, da hat sich eine ganze Menge getan. Und Niedersachsen ist ja auch eins der fahrradfreundlichen Länder, wenn man das im Bundesvergleich so sich anguckt von den einzelnen Bundesländern. Da ist der Radverkehrsanteil schon vergleichsweise hoch. Was jetzt sich ein bisschen getan hat, so dass auch der Fokus mehr auf den Fußverkehr gelegt wird. Frauen, die sind viel mehr zu Fuß unterwegs, Kinder sind mehr zu Fuß unterwegs, ältere Menschen sind mehr zu Fuß unterwegs. Also da sehe ich jetzt schon mal, dass da ein Fortschritt ist. Und auch das Thema Barrierefreiheit, also abgesenkte Bordsteine oder barrierefreier Zugang zum ÖPNV, zu Bussen und Bahnen, da hat sich in den letzten Jahren doch schon eine ganze Menge getan. Und wenn ich mal gerade hier in Braunschweig das so ein bisschen betrachte, ist das Thema Aufenthalt im öffentlichen Raum, das auch stärker in den Fokus genommen wird, dass es wichtig ist, sich auch draußen aufzuhalten, dass es auch schon mal geklappt hat, Parkplätze wegzunehmen und Sitzmöglichkeiten hinzu, also verstärkte Außengastronomie, was sich aber immer noch, so meine Beobachtung, stark auf die Innenstädte beschränkt. Aber sagen wir mal, von einer anderen Stadt- und Verkehrsplanung, die jetzt auch die Nahmobilität in den Fokus stärker nimmt, da sind wir eigentlich doch noch ein bisschen weit davon entfernt.
Das heißt, was fehlt denn aus Ihrer Sicht noch in der Umsetzung, beziehungsweise wo sind denn Frauen nach wie vor in der Mobilität benachteiligt?
Es muss ein Umdenkungsprozess, denke ich, stattfinden, dass eben die Belange, auch wenn wir jetzt vor dem Hintergrund der Verkehrswende, wo wir ja hinwollen, müssen wir also doch viel stärker in den Fokus nehmen, das Thema Nahmobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad und dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt denn auch schon mal, wenn ich Fahrradstraßen einrichte, wo also der Radverkehr Vorrang hat vor dem Autoverkehr, also die Autos können da nach wie vor fahren, dann beinhaltet das bestimmte Breiten, die auch die Richtlinien vorgeben. Da sind wir bei 4,60 Meter. Das heißt also, um diese Breite richtig zu kriegen, fällt in vielen Bereichen dann eine Reihe Parken weg. Anders lässt sich das nicht realisieren. Und da gibt es natürlich dann die Widerstände vor Ort, wenn jetzt der Parkplatz vor der Tür wegfällt. Ich denke aber, es ist ganz wichtig, die Leute alle mitzunehmen. Also das hat auch sehr viel mit Beteiligung zu tun. Also nicht per Order die Mufti jetzt mal was anzuordnen, sondern es ist natürlich ein ganz langwieriger, ich mache ja auch viel Moderation und Beteiligungsprozesse. Es ist wichtig, die Leute mitzunehmen und auch vor allen Dingen positive Bilder zu zeigen. Also wie kann es denn sein? Was kann ich mit einem Straßenraum machen, wenn er freier von Autos ist? Welche Möglichkeiten gibt es da eben? Und da gibt es, ich weiß nicht, ob das in Hannover jetzt auch so gemacht wurde, seit 2 Jahren nach der Straßenverkehrsordnung das Element Verkehrsversuch. Das heißt, man kann mal so eine Straße sperren als Verkehrsversuch und beobachtet das Ganze und die Leute sehen, wie es eigentlich aussehen könnte, wenn die Straße gesperrt ist oder auch damit anderen gestalterischen Elementen Aufenthaltsmöglichkeiten versehen wird. Und durch eine begleitende Untersuchung, wenn es dann funktioniert, kann man es dann danach so einrichten, dass dann dieser Verkehrsversuch umgesetzt wird.
Alle mitnehmen, sagen Sie, also auch eine Art Perspektive bieten. Mhm. Was empfehlen Sie dem Land, den Städten, den Kommunen, der Politik. Wie kann das gelingen? Eben auch mit dieser feministischen Komponente, die mitgedacht wird und vielleicht ja auch noch gar nicht im Bewusstsein ist von vielen, die da in der Entscheidung sind.
Ich denke, die Aufgabe der Politik ist ja, die Rahmenbedingungen zu setzen. Ne? Das ist ja das Wichtige. Und wenn man dann mal guckt, wer in Verkehrsausschüssen und Bauausschüssen sitzt, das sind dann überwiegend die Männer. Und die muss man natürlich versuchen, auch mitzunehmen, damit die entsprechende Rand- und Rahmenbedingungen setzen. Und ich kann vielleicht ein kleines Beispiel sagen, was mir meine Kollegin erzählt hat. Ein Kollege war es, der jetzt so Spielraumplanungen macht, Spielleitplanungen, und der dann nicht das Konzept im Ausschuss vorgestellt hat, sondern gesagt hat, überlegen Sie doch mal, wo haben Sie denn früher gespielt? Und dann haben die älteren Herrschaften dann erzählt, was sie früher alles gemacht haben. Und dann hat der Gutachter dann gesagt, sehen Sie mal, und genau so, das ist das Element der Spielleitplanung. Und dann ist quasi diesem Konzept zugestimmt worden. Also ich denke, alle mitnehmen heißt, an eigene Erfahrungen anknüpfen, Verständnis versuchen zu wecken und eben die positiven Aspekte hervorzuheben. Es beinhaltet natürlich aber auch, dass es in vielen Bereichen also notwendig ist, auch, sagen wir mal, so einen Gender-Check zu machen. Mir fällt da die Stadt Freiburg ein, die das konsequent durchführt, dass eben pro Jahr einmal eine gendersensible Darstellung der entsprechenden Vorlage, dass eben auch die Belange von Frauen und den Gendergruppen, die ich Ihnen ja auch genannt habe, berücksichtigt werden. Also zwei Dinge, einmal versuchen zu überzeugen, aber eben auch bestimmte Rand- und Rahmenbedingungen zu setzen, eben auch durch Vorgaben seitens der Politik.
Das sind also einige zentrale Forderungen von Juliane Krause, obwohl am fehlenden Wissen liegt es oft nicht seitens der Politik. Wir haben ja beim niedersächsischen Verkehrsministerium nachgefragt und das Bewusstsein ist da, das sagt auch Pressesprecherin Caroline Oppermann.
Wir müssen Verkehrsplanung ganzheitlich betrachten, sodass der Gender-Gedanke zwar den Anstoß liefert, aber am Ende gute Verbesserungen für alle herstellt. Es geht am Ende um ein gutes Zusammenleben.
50-50. Also gutes Zusammenleben. Aber wie sieht das aus? Die Wienerin Eva Keil hat mir von ihrer feministischen Traumstadt erzählt.
Also wenn ich sozusagen ökologisch verantwortlich denke und an zukünftige Generationen denke, dann ist es, glaube ich, eine Stadt, die sehr bewusst und sehr sparsam mit allen Ressourcen umgeht. Dieses umgesetzte Stadt der kurzen Wege, dass ich umweltfreundlich mit einem guten Mobilitätsangebot mich bewegen kann, ohne aufs Auto angewiesen zu sein, dass urbane Hitzeinseln vermieden werden, ja, dass ich überall kühlendes Grün erreichen kann, dass es genügend Einkaufsmöglichkeiten gibt, dass Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen, dass das alles wirklich in einer guten Qualität angeboten wird.
Und ganz wichtig für Eva Keil, Nutzen statt Besitzen.
Dieses Schlagwort, das lässt sich vom Wohnbau über Autobesitz, Nachbarschaftsgärten, das lässt sich in vielen Themenbereichen durchziehen, dass sozusagen, wenn alle ihre individuellen Ressourcen reduzieren, aber sozusagen ihre gemeinschaftlichen zusammenlegen, dass sie dann insgesamt zu einer höheren Qualität kommen.
Eine schöne Utopie, aber gendergerechte Stadtplanung ist kein Selbstläufer. Genauso wenig wie weltweite Klimagerechtigkeit. Umso wichtiger also auch für den Deutschen Frauenrat, da aktiv zu werden.
Und der vertritt immerhin 62 Mitgliedsverbände von A wie Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland bis Z wie Zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser. Als nächstes hat der Deutsche Frauenrat eine große Veranstaltung geplant am 16. Juni in Berlin. Klimagerechtigkeit jetzt für eine feministische Klimapolitik.
Und im Mittelpunkt steht natürlich die Frage, wie das am besten gelingen kann. Monika von Palubiki vom Deutschen Frauenrat ist erst einmal besonders eines wichtig.
Sensibilisieren in alle Richtungen, natürlich auch unsere Mitgliedsverbände, die eingeladen sind, Politik und auch die Frauen selber, um nochmal zu sehen in ihrem eigenen Verhalten, wo können wir auch in unserem Umfeld etwas verändern.
Und auch in Niedersachsen lohnt sich natürlich weiter Engagement. Diese Erfahrung macht der Landesfrauenrat immer wieder. Der ist übrigens auch Mitglied im Deutschen Frauenrat.
Und sucht Sie bzw. dich für den neuen Vorstand, der dieses Jahr gewählt wird. Deshalb stellen wir in der nächsten Folge die Arbeit des Vorstandes des Landesfrauenrates Niedersachsen vor. Und die ist ganz schön spannend und vielseitig.
Also ein bisschen Werbung in eigener Sache das nächste Mal.
Ja, und mehr Infos dazu gibt es auch auf der Homepage des Landesfrauenrates Niedersachsen. Da könnt ihr auch die Frauen kennenlernen, die sich jetzt im Vorstand engagieren. Und dort kann sich auch jede und jeder zum Newsletter anmelden.
Wir hören uns also wieder.
Unbedingt, auf jeden Fall. Schon ganz bald, nach der kleinen Sommerpause.
Im August.
Im August. Machen wir.
Mein Name ist Ita Niehaus.
Und ich bin Andrea Schwietzer.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.